Der Predigtext steht in Lukas 16, die Verse 9 bis 13. Jesus spricht: Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie, wenn er euch ausgeht, euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Liebe Gemeinde, vor vielen Wochen versprach ich Ihnen einmal, über das Geld zu reden. Und heute will ich das tun. Ich kann nicht damit rechnen, dass ich dabei bei Ihnen eitel Freude auslöse oder gar Ihre einhellige Zustimmung ernten werde. Aber ich weiß, dass Sie das auch nicht von mir erwarten. Dass ich so rede, damit Sie mir einhellig zustimmen können. Ich weiß, dass Sie bereit sind, sich herausfordern zu lassen. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Es mag Sie trösten, dass ich selbst durch das, was ich sage, herausgefordert werde. Weil mein Leben dem gleichen Wort untersteht. Manche mögen es als ärgerlich empfinden, in diesem Raum überhaupt über Geld zu reden. Ist das nicht schon unser Thema durch die ganze Woche? Arbeiten, sich auseinandersetzen mit Geld. Jedenfalls viele von uns haben das nötig. Gesprächsthema am Familientisch, Taschengeldthema bei den Kindern, immer zu wenig. Einkaufen, meistens zu teuer. Und jetzt auch noch hier, auch noch am Sonntag. Nicht umsonst finden wir den Opferstock der Kirchen am Ausgang. Warum eigentlich nicht in der Mitte? Das wäre doch noch etwas Lustiges, wenn Sie zum Schluss hier alle vorbeigehen würden und würden hier Ihr Geld einlegen. Ich habe das einmal in Amerika in einem Negergottesdienst so erlebt. Es war hochinteressant. Dummerweise stand der Prediger auch noch gerade daneben. Denn wenn wir schon sagen Opferstock, dann müsste der Opferstock doch nahe beim Altar sein. Denn geopfert wird man doch am Altar und nicht am Ausgang. Wir fänden das aber geschmacklos, den Opferstock so in die Mitte zu nehmen. Wir verstecken ihn also lieber diskret dort draußen. In der Regel. Jesus hat sich aber einmal gerade dorthin gesetzt, gegenüber, und hat zugeguckt. Und wo Jesus ist, da ist die Kirche. Wo Jesus ist, da ist Gottesdienst. Also müssten wir den Gottesdienst dort halten, wenn wir über das Geld nachdenken, wo Jesus im Blick auf das Geld sitzt und wenn es am Ausgang wäre. Wir lassen die Teller aus diesem Grund durch die Reihen gehen. Ich weiß, dass das auch Ärger hervorruft und Missverständnisse, aber ich habe noch nie das Thema über Geld in der Kirche oder irgendwo anders gehört, ohne dass es Ärger gibt, in irgendeiner Form. Ärger, Missverständnisse und wir fühlen, es ist etwas Unangenehmes dabei. Der Grund unseres Ärgers, das Geld, gehört doch eigentlich nach draußen. Wir wollen Geld und den Raum unseres Glaubens trennen. Aber wir lassen diese Teller durch die Reihen gehen, weil wir finden, das Geld gehört dorthin, wo wir sitzen. Wo wir sind, das Geld gehört zu uns. Nicht an die Tür, sondern dort, wo wir sitzen, hören, singen, beten, da ist auch unser Geld. Unser Geld gehört zu uns. Es ist Teil unseres Lebens. Teil unserer Persönlichkeit. Wenn auch verdrängter Teil, aber trotzdem. Es bestimmt unsere Art zu leben, uns zu kleiden. Es öffnet uns Möglichkeiten zu reisen, uns zu bewegen. Und es setzt uns Grenzen. Es schränkt uns ein, das Geld. Es beeinflusst unser Ansehen, das wir genießen, von anderen. Und auch das, was wir schenken, anderen. Auch dort erleben wir Freiheit und Einschränkung spürbar. Geld ist uns nicht nur nah, Geld ist in uns. Das Geld ist ein Teil unseres menschlichen Wesens, unseres Seins. Ausdruck von diesem Teil in uns. Dabei kann man sicher nicht einfach sagen, das Geld bestimmt uns. Vielmehr besteht eine Wechselbeziehung zwischen Geldverdienen und Persönlichkeit werden. Denn wir bekommen Geld als Ausdruck von Anerkennung für unsere Arbeit und Leistung. Und wir wollen das auch. Und wir brauchen das auch. Geld ist eine Antriebskraft für Anstrengungen. Und es lockt wie ein Berggipfel. Deswegen sagen wir auch, wenn wir eine Chance haben, viel zu verdienen, wir hätten gute Aussichten, nicht? Geld ist ein Anreiz für jüngere Menschen, sich einzusetzen, zu arbeiten, etwas zu leisten. Und wer Geld hat, der hat auch Macht in Händen. Geld ist Macht. Auch wenn man nicht alles kaufen kann. Wer Geld hat, verfügt auch über eine Antriebskraft für andere. Er kann andere wieder locken, zu arbeiten, für ihn. Wir können wohl sagen, das sollte nicht so sein. Ein junger Mensch soll lernen um des Lernens willen. Und wenn ich Ihnen sage, Sie sollen arbeiten um des Arbeitens willen und nicht um Geld zu verdienen, ja, sagen wir, das ist das höchste Arbeitsideal. Wenn einer arbeitet und gar nicht für Geld etwas tut, sondern einfach um der Arbeit willen. Wenn man lernt um des Lernens willen, wenn man forscht um des Forschens willen und nicht um Geld zu verdienen. Ich halte das für eine ganz gefährliche Idealisierung. Was Wunder, wenn wir so denken, wenn unser sogenanntes christliche Ideal so aussieht, was Wunder, wenn der Bruch sichtbar wird. Nämlich eine unangemessene Einschätzung der Leistung, die wir erbringen, und der Anspruch an das Leben ist doch vorhanden. Wenn wir im Grunde einander erziehen und voneinander verlangen, im Ideal zu arbeiten, ohne angemessenen Lohn, nicht um des Lohnes willen, sondern einfach so um der Sache selbst willen, müssen wir uns nicht wundern, wenn nachher die Ansprüche kommen und sagen, wir sagen, befriedige bitte meine Ansprüche, um meine Ansprüche willen. Die Erwartungen, die wir an die Gesellschaft richten, dass sie für uns sorgen soll, die Gesellschaft kann aber nur für uns sorgen, für unsere jungen Menschen und für die alten Menschen und für die Kranken und für die Invaliden, wenn und soweit sie Geld hat. Das Geld, das sie hat, muss irgendwo angemessen oder unangemessen verdient werden. Die Idealisierung in dieser Trennung von Arbeiten und Forschen und Lernen um des Lernens willen und andererseits des Geldverdienens führt zu einer Scheinwelt, in der wir einander betrügen, uns selbst und die anderen. Denn das verfluchte Geld ist ein Teil unseres verfluchten Lebens. Und wir werden den Fluch nicht dadurch los, dass wir uns bargeldlos in den Raum des Glaubens flüchten. Denn wir begegnen dem Leben auch dort, im Raum des Glaubens und im Angesicht Gottes. Oder das Angesicht Gottes ist eine Scheinwelt. Wenn wir im Angesicht Gottes nicht auch dem Geld begegnen, dann sind wir Gott nicht begegnet, sondern unserem Wunschdenken. Bei Jesus können wir unser Geld ruhig mitbringen. Er luchst es uns nicht aus der Tasche. Haben Sie keine Angst vor Jesus im Blick auf Geld. Hier kann man es mitbringen, hier kann man es anschauen. Auch das, was man nicht hat. Er nimmt es uns nicht weg. Und ich will Ihnen sagen, warum. Er braucht es nicht. Es gibt im Grunde keine größere Lüge im Blick auf das Geld, als zu sagen, Jesus brauche unser Geld. Das stimmt einfach nicht. Nirgends hat Jesus gesagt, dass er unser Geld braucht. Und ich bin fest überzeugt, er braucht es nicht. Die Bedürfnislosigkeit Gottes im Blick auf Geld ist nämlich die Voraussetzung, dass wir mit ihm vertrauensvoll reden können. Der will wenigstens nichts von uns. Der will es uns nicht wegnehmen. Wir brauchen also keinen Widerstand aufzubauen, wir brauchen uns auch nicht verteidigen. Wir müssen nicht Angst haben, bei ihm schon wieder missverstanden zu werden, denn er braucht unser Geld nicht. Geld, Kleider, Wohnungseinrichtungen, Auto, Häuser, Vermögen in dieser und jener Form ist nichts anderes als Teil dieser Erde, dieser verfluchten Erde und bedarf darum der Erlösung. Der Erlösung durch Jesus Christus. Die Erlösung kommt aber nicht zum Geld durch Gebete. Auch nicht durch Segensgebete für Geld und Auto und Häuser, sondern durch ein erlöstes Herz. Die Erlösung kommt zum Geld nur durch erlöste Menschen. Durch unser Innerstes, durch den Kern unserer Persönlichkeit. Das Geld ist wie alle anderen Kräfte ein Teil der Schöpfung und eine Kraft, eine Antriebskraft der Schöpfung. Und es braucht darum, wie alle Kräfte der Natur, einen Meister, einen Herrn. Sonst beginnt es selbst, die Herrschaft über uns anzutreten und uns zu seinen Knechten und Sklaven zu machen. Und das ist eine Entwürdigung des Menschen, den Gott in Jesus Christus erlöst. Eine Möglichkeit, unter anderem nämlich, über uns zu herrschen, ist das schlechte Gewissen. Das schlechte Gewissen ist das Einfallstor für fremde Mächte in unsere Persönlichkeit. Und solange wir in unserem Verhältnis zum Geld verdeckt oder offen ein schlechtes Gewissen haben, ist das die Tür für fremde Mächte über uns zu herrschen. Wie oft versuchen wir, dieses schlechte Gewissen loszuwerden, indem wir geben? Opfer geben, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen. Das verschafft uns dann ein relativ gutes Gewissen für den Rest unseres Geldes. Aber weil der Rest ja meistens der größere Teil ist, hat er noch beträchtliche Macht über unsere Seele. Und selbst wenn Sie sich an biblische Normen halten, ich sage das in Anführungszeichen, 10% für den Herrn und 90% für mich, reichen die 90% absolut aus, unser Leben zu ruinieren. Und ich habe nicht in Summen, sondern in Prozenten gesprochen. Man könnte wirklich mit Paulus seufzen, oh Gott, wer wird uns erlösen von dem Leibe dieses Todes? Also mit Jesus reden wollen wir. Mit Jesus reden über den Mammon. Das ist ein Fremdwort und darum möchte ich es kurz erklären. eine allgemeine Übersetzung des Mammon im Sprachgebrauch unserer Umgangssprache heißt einfach Geld. Wenn wir Mammon sagen, meinen wir Geld. Aber im Mammon ist bereits ein Urteil drin. Wenn wir sagen Mammon, meinen wir ja häufig schnöden Mammon. Und darin liegt dieser Ton der Verachtung. Aber was wir verachten, das ist nicht versöhnt. Prüfen Sie in Ihrem Leben die Ebenen, denn Geld ist nur eine davon. Was wir in irgendeinem Teil unseres Wesens verachten, ist nicht versöhnt, ist unerlöst. Nun, Mammon, ein biblisches Wort, es ist uns im Neuen Testament nur aus dem Munde Jesu bekannt, hat interessanterweise etwas zu tun mit unserem Amen im Wortstamm. Es heißt, so viel wie verlässlich sein, Bestand haben, was Sicherheit gibt. Stellen Sie sich das vor. Mammon heißt verlässlich sein, Bestand haben, Sicherheit geben. Und das suchen wir alle. Es kann keine Frage sein, dass das Geld uns Sicherheit gibt. Es gibt uns Sicherheit. Und niemand soll mich versuchen, von etwas anderem zu überzeugen. Ich habe zu viel gesehen. Ich habe zu viel gesehen, wie Menschen an Sicherheit gewonnen haben, so wie sie über mehr Geld verfügen konnten. Das war hochinteressant. Und lehrreich. Bis hinein in mein eigenes Leben. Wir sorgen uns heute beträchtlich um unser Alter. Ich weiß, es betrifft noch nicht alle hier, aber einen beträchtlichen Teil. Wir sorgen uns zu Recht über die Versorgung des Alters. Vernünftigerweise bemüht man sich in unserem Volk, Werke zu schaffen, in denen auch für unsere Zukunft, jetzt meine ich meine Generation, und die etwas jüngere noch, für ihr Alter gesorgt wird. Denn Sie wissen genau, das Geld, das wir heute für Altersvorsorge bezahlen, das legt man nicht auf die hohe Kante, das wird gebraucht für die Menschen, die heute alt sind. Und was heißt das? Natürlich möchten wir gerne noch mehr Geld haben und das schon noch auf die hohe Kante legen, also mehr als jetzt gebraucht wird. Das ist sehr klug. Aber was machen wir mit dem Geld? Das stecken wir natürlich ins Wirtschaftsleben. Hohe Kante ist gar nichts. Geld muss investiert werden, sonst verliert es. Gut. Was passiert mit dem Wirtschaftsleben? Wenn dort nichts verdient wird, dann nützt das Geld nichts, dann ist es verlocht. Jetzt, wenn unser Wirtschaftsleben weitergeht, wir haben aber keine Leute, die das Wirtschaftsleben tragen und betreiben, die Arbeit machen, von der hohen bis zur niedrigen, dann holen wir uns die Leute aus dem Ausland. Aber die werden auch alt. Und wenn die arbeiten, haben sie auch ein Recht dafür, dass sie mit ihrer Arbeit für ihr Alter sorgen. Dann werden aber die Bedürfnisse immer größer. Wenn wir auch noch für die lieben Ausländer sorgen müssen, wenn die alt sind. Also wäre eigentlich Sicherheit nicht in erster Linie Geld, sondern in erster Linie Kinder. Menschen, die dann, wenn wir alt sind, noch arbeiten wollen und können. Und können. Darum ist nämlich Arbeitslosigkeit nicht ein Schönheitsfehler, sondern eine Existenzfrage. Und nicht nur für unseren Teil der Welt, auch für andere Teile der Welt. Und wenn in unserem Teil der Welt nicht etwas geschieht im Blick auf die anderen Teile der Welt, dann wird die Arbeitslosigkeit sich ausbreiten wie eine Seuche über die ganze Welt. Ich wollte Ihnen an diesem Beispiel sagen, was Sicherheit gibt und Bestand hat, im Blick auf den Mammon. Und alleine wenn Sie dieses Beispiel ein bisschen weiter durchdenken, merken Sie auf einmal, dass Geld Symbol ist für mehr. Für viel, viel mehr. Leben, arbeiten, verdienen. Es ist sinnvoll, sich dafür einzusetzen. Um unsretwillen, und um unserer Kinder willen. Verachtung und Verächtlichkeit dem Geld gegenüber ist nicht am Platz. Aber alles ist vergänglich. Alles Leben vergeht. Und es genügt nicht fürs Alter zu sorgen und vielleicht auch noch fürs Begräbnis. Es ist interessant, dass die einzige Sorge vieler Menschen, die über den Tod hinausgeht, ihre Beerdigung ist. Das grässlichste und ihre größte Sorge ist, sie könnten nicht richtig beerdigt werden. Also dafür könnten wir dann sorgen. Und ich muss Ihnen sagen, wer also in Zürich lebt, ist ungemein bevorzugt. Ich kenne keine Stadt Europas, geschweige denn der übrigen Welt, die also so vorbildlich und vorzüglich für die Beerdigung sorgt. Also wenn Sie in Zürich wohnen, legen Sie diese Sorge völlig ad acta. Jesus sagt uns nun, dass unsere Sorge auf das Große gerichtet sein sollte. Und er unterscheidet das Kleine im Vergleich zum Großen, das wahre Gut im Vergleich offenbar zum zweifelhaften Gut, das eigene, das eure und das fremde. Wer wird euch das eure geben, sagt Jesus. Und was ist denn das nun, das eure? Euer Geld, das braucht er eigentlich nicht zu sagen, denn das haben wir schon. Zumindest ein Teil davon. Vielleicht hätten wir mehr verdient und haben es nicht bekommen. Dann haben es die anderen noch. Aber das eure ist offensichtlich mehr, vielleicht sogar etwas anderes als Geld. Wenn man diesen Text ein bisschen genauer anschaut. Wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Könnte es sein, dass Geld fremdes Gut ist? Immer. Und alles, was wir haben? Fremdes Gut? Ich will Ihnen sagen, warum ich so denke. Weil Geld nicht nur dazu neigt, uns zu begleiten im Persönlichkeitsprozess, sondern in diesem Werden beginnt uns zu verfremden. Uns selber fremd werden zu lassen, mit allem, was dazu gehört. Jesu Wort ist nicht gegen das Geld gerichtet, offensichtlich nicht. Sondern er spricht über den Umgang mit dem Geld. Also über die Beziehung zum Geld. Jesus stellt das Geld an keinem Augenblick in Frage, sondern er spricht von der Gesinnung, die uns beseelt. Und da ist das Erste, dass wir wach werden, kritisch werden, uns selbst gegenüber, unserem eigenen Herzen gegenüber, dass wir entdecken, was wirklich ist in uns. Und spätestens sollten wir bei unserer Verachtung dem Geld gegenüber aufwachen. Wer das Geld liebt, der weiß es. Vielleicht schämt er sich, vielleicht ist er stolz drauf, aber er weiß es. Wer das Geld verachtet, weiß nur nicht, dass er das Geld liebt. Er weiß nicht, dass er einen Teil von sich schiebt, der durch die Fremdheit über ihn herrscht und damit sein Wesen verfremdet, weil man damit nicht umgehen gelernt hat. Weil man es nicht annehmen und anschauen gelernt hat, weil man es nicht hat durchgehen lassen durch den Glauben und das Gottesverhältnis bis ins Innerste. Es sind Fragen der Gesinnung. Treulos bleiben, sagt Jesus, fremd, im Kleinen stecken bleiben, kleinlich bleiben. Das sind Gesinnungsfragen. Die Gesinnung des Herzens zu wandeln, das ist ein Wunder. Und sie kommt einer neuen Schöpfung gleich. Glauben Sie ja nicht, dass Sie dadurch ein besseres Verhältnis zum Geld haben, wenn Sie mehr über das Geld wissen. Und glauben Sie auch nicht, dass es ausreicht, mehr über sich selbst zu wissen. im Blick auf das Geld. Wer die Gesinnung seines Herzens entdeckt, kann erschrecken. Und dazu braucht man nur eins, man muss Geld verlieren. Und zwar betrogen werden, reingelegt werden. Ich weiß nicht, wie lange eine Freundschaft hält, wenn der Freund dem Freund eine Rechnung nicht bezahlt. Wir würden glatt sagen, der nützt die Freundschaft aus. Mit Recht. Und die Freundschaft geht in die Brüche. Bruderschaften gehen am Geld in die Brüche. Familien gehen am Geld in die Brüche. Ehen gehen am Geld in die Brüche. Unsere Beziehung, auch in dieser Gemeinde zueinander, ist permanent gefährdet durch Geld. Und zwar nicht wegen unserem Budget, sondern wegen unserer Gesinnung. Nicht wegen der Einnahmen oder der Ausgaben, sondern wegen unserer Gesinnung. Weil hier etwas vom Wahren in uns herauskommt. Wer wir sind, dass wir Verlorene sind. Dass das Geld unsere Gesinnung vergiftet. Und ich kann Ihnen keinen guten Rat geben, was Sie machen müssen, damit das anders wird. Ich glaube nur, dass wir gesund werden müssen an der Stelle. Und dass wir gesund werden dürfen. Was Jesus gesagt hat, hat er gesagt, damit wir gesund werden. Wir sind krank an dieser Stelle. Durch die Bank. Aber sein Wort will uns hineinnehmen in einen Werden, in ein Gesundwerden. Aus unserem Innersten. Ich will Ihnen aber ein paar Dinge sagen, die vielleicht wie Medikamente wirken könnten. Sie gehen alle von Jesus aus. Sie gehen nicht über die Erkenntnis, sondern sie gehen über die Erfahrung. Denn die Gesinnung wandelt sich nicht an unserer neuen Theorie über Geld oder am Festhalten der Alten, sondern wie ich die Ereignisse, die Erfahrungen meines Lebens deute. Darin offenbart sich Wandel. Wie ich im Verlust, wie ich den Verlust von Geld deute, wie ich den Gewinn von Geld deute, wie ich finanzielle Entscheidungen deute, wie ich das Empfangen von Geld deute, wie ich das Geben von Geld deute, wie ich erlebe, wenn man als Bedürftiger für mich sorgt. Es ist notwendig, für jeden von uns notwendig, einmal in seinem Leben einen anderen um Geld zu bitten. Jeder von uns muss erleben, erfahren, was das heißt, bitte gib mir Geld. Das ist eine unersetzliche Erfahrung. Diejenigen von Ihnen, die das nicht nötig haben, sind arm. Und ich wünsche Ihnen zumindest einmal den Schein dieses Erlebnisses. Gehen Sie auf die Straße und bitten Sie jemand um Parkgeld oder Tramgeld oder sagen Sie einfach, aber lassen Sie es wirklich zu Hause, ich habe kein Geld. Setzen Sie sich einmal dem aus, dass Sie angewiesen sind auf jemanden, der Ihnen gibt, weil Sie bitten. Die andere Ebene ist uns wohl in diesem Raum mehr vertraut. Es ist die Ebene des Gebens, wie man sich fühlt, wenn man gibt, wenn man geben kann. Und ich wünsche jedem, und das sage ich nun vor allem den Hausfrauen, und vor allem den Hausfrauen, die relativ früh geheiratet haben und vielleicht noch nicht einmal einen eigenen Beruf gelernt haben, sie sollen erleben, wie man sich fühlt, wenn man verdient. Nicht geschenkt bekommen. Sondern wirklich sagen, das hast du verdient. Es geht nicht um den Doppelverdiener, sondern um das Erleben in der Existenz. Und ich wünsche jedem von uns, dass er erlebt, dass jemand ihm ungebeten etwas schenkt, was er nicht verdient hat. Einfach schenkt.
Was er noch nicht einmal braucht. Nicht so 5 Minuten vorm Verhungern.
Sondern obwohl er kein Geld braucht, Geld geschenkt bekommt. Damit er Überfluss erlebt. Denn den Überfluss, den wir haben, erleben wir ja gar nicht mehr. Erst dann, wenn wir merken, wozu schenkt er mir Geld? Absichtslos und ohne Verpflichtung. Und wissen Sie warum? Damit wir lernen zu erfahren, wie Gott zumute ist. Die Ebenen, die ich Ihnen damit geschildert habe, sind Ebenen, die Gott erlebt. Bis hin zu der Situation, wo mir etwas genommen wird. Auch das muss man erleben. Man muss erleben, dass man sich verkauft, beispielsweise, Geld eingesetzt hat, falsch investiert. Das ist ein wichtiges Erlebnis. Man muss auch erleben, wie einem etwas genommen wird, sogar gestohlen wird. Das ist ein hochinteressantes Erlebnis. Was fällt einem anderen ein, mir etwas wegzunehmen, was mir gehört? Manche Leute fallen aus allen Wolken, dass es so was gibt. Vielleicht erleben wir an den Steuern auch etwas von dem genommen werden, von dem teilen müssen. Mit Recht. Das ist nicht gestohlen und trotzdem nicht freiwillig gegeben. Vielleicht. Dieses Teilen müssen mit anderen, denn bezogen auf die Zukunft der Welt, ist das eine Gesinnung Gottes, die wir vermutlich lernen müssen, wenn die Welt eine Zukunft haben soll. Dann werden wir teilen müssen, gefragt und ungefragt, freiwillig und unfreiwillig. Wenn wir nicht teilen, werden wir alles verlieren. Es ist notwendig, dass wir diesen Bewusstseinswandel durchschreiten. Denn der Tod ist ein Wandel unseres Bewusstseins. Wer in dem Gefühl, reich zu sein, stirbt, wird in der anderen Welt nackt geboren werden. Man muss sich vermutlich mit diesem neuen Zustand erst so richtig zurechtfinden. Das dürfte ein ganz harter Bewusstseinswandel werden. Das Problem mit seinem Geld haben ja die Erben, nicht er. Was er zurücklässt, ist nicht mehr sein Problem. Er wird nackt in die andere Welt gehen. Und das sollten wir aufnehmen. Wir brauchen im Leben ein Bewusstsein des Todes, damit der Tod uns die Tür zum Leben werde, das Gott uns schenkt. Amen.